Das Wirtschaftsleben ist eben kein Ponyhof. Ja, und da sind auch manche Vorstellungen, die etwas abstrus sind, ja. Und es muss nicht jede Frau eine Führungsposition anstreben. Das ist ja auch, macht ja auch nicht jeder Mann. Aber diejenigen, die sie anstreben, müssen auch mal überlegen, also nicht nur das Unternehmen muss mich jetzt dahin befördern, ich habe den Anspruch darauf, sondern vielleicht sollte man mal da ansetzen, was kann ich bringen für das Unternehmen, dass es so spannend bin, dass sie mich da hinbringen.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership-Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo, mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Servus Thorsten. Hallo, wie geht's dir?
Servus Peter, schön dich wiederzusehen. Gut geht's mir. Harte Zeit gedauert, bis wir es wieder schaffen.
Das hat eine Zeit gedauert, ja. Lange, lange Sommerpause.
Du bist ja nie da.
Ich bin ja nie da und den Vorwurf muss ich mir ein bisschen gefallen lassen, aber ich hab schon mal gesagt, ich habe echt nicht so ein großes, schlechtes Gewissen und ich gebe es zu, ich war gerade wieder auf Urlaub. Den Sommer verlängert, ich war mit der Family in Marokko 2 Wochen am Meer, surfen, was sonst, aber auch ansonsten ein super relaxter Urlaub, wunderbares Essen, fantastisches Wetter, super freundliche Menschen, wirklich, wirklich empfehlenswert.
Ja, das wird der Running Gag langsam. Immer wenn wir uns treffen, berichtet Peter von seinen Urlauben und ich bin mal gespannt, wann das Konto so leer ist, dass du wieder seriös arbeiten musst. Aber
ich arbeite solange das nicht der Fall seriös, ist,
gönne ich es dir.
Ja, ich gönne es mir auch und ich habe auch lang darauf hingearbeitet, dort, dass mir das jetzt gönnen zu können. Aber ja, das soll nicht das Thema von heute sein. Thorsten, du hast sicher eine tolle Einleitung in den heutigen Podcast.
Das habe ich tatsächlich und ja. Ganz unvorbereitet ist sie mir heute spontan eingefallen, aber eins noch vorweg, während der Peter wieder Urlaub gemacht hat, war ich nicht untätig und habe Feedback zu unseren ersten Folgen hier gelesen. Ich weiß, das hat der Peter auch gelesen in seinem Urlaub, aber ich muss mich ein bisschen in besseres Licht hier rücken. Und für das Feedback möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Das ist cool, was ihr geschrieben habt zu den Episoden, die wir bisher veröffentlicht haben. Das ist ganz spannend zu sehen, welche Geschichten ankommen, welches Feedback es zu den einzelnen Episoden, zu den einzelnen Themen gibt. Finde ich super spannend. Hört bitte nicht auf damit, schickt uns weiter Feedback. Und ich hoffe, dass wir heute da mindestens eins draufsetzen können. Ich bin mir ziemlich sicher. Und Achtung, jetzt kommt die Überleitung. Ich war nämlich gestern Abend auf einer Veranstaltung hier in Salzburg, die es jedes Jahr gibt, nennt sich Zukunftsforum. Und da habe ich eine Dame kennengelernt, die Saori Dubourg. Die ist CEO bei der Greiner, ein österreichisches, nicht ganz kleines Unternehmen, im Bereich Kunststoffentwicklung tätig. War vorher Vorstand bei BASF, viele Jahre Karriere im BASF-Konzern gemacht. Und eine super, super coole Frau. Also technisch unglaublich sattelfest, visionär. In die Zukunft ausgerichtet, vom Auftreten richtig, richtig stark. Also einer meiner Wunschgäste für die Zukunft. Ich habe verstanden, die hat einen wahnsinnig vollen Terminkalender, aber irgendwie müssen wir die auch hier reinkriegen. Und Achtung, das ist jetzt die Überleitung zum heutigen Thema. Sie als weiblicher CEO, als sehr erfolgreiche Managerin, das ist eigentlich das Thema, über das wir heute reden möchten, Frauen in Führung, und zwar in tatsächlich sehr entscheidenden und vielleicht auch sehr hohen Führungsrollen. Welche Themen es da leider, glaube ich, immer noch in unserer Gesellschaft zu überwinden gibt. Und dafür haben wir uns jemanden eingeladen, der, glaube ich, besonders aussagefähig ist.
Peter, wer ist da? Wir haben einen mega super spannenden Gast bei uns. Und jetzt lese ich ganz kurz das LinkedIn vor. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin, Kuratorin, Moderatorin, auch Podcasterin, macht ihr Projekt Female Success. Herzlich willkommen, liebe Dr. Marie-Therese Thiel.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Gern bin ich heute bei euch. Aus Münster grüße ich nach Österreich, so wie ich verstanden habe, Salzburg und Graz. Ganz toll.
Tja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, Marie.
ja, habe ich gerne eingerichtet. Und alles das, was du da so vorgelesen hast, ist das, was ich heute mache.
Ich habe
schon ein längeres Berufsleben hinter mir und widme mich heute den Dingen, die mir wirklich wichtig sind.
Tja, nee, aber dann sei doch so lieb und fass mal ganz kurz zusammen. Ich hab LinkedIn angeschaut, ist sehr beeindruckend, was da alles steht. Aber sei so lieb und erzähl uns ganz kurz, wer du bist, was du machst.
Ja, sehr gern. Also ich bin, mein voller Name, Marie-Therese Thiel. Alle nennen mich aber Marie, weil das ein bisschen einfacher ist. Obwohl in Österreich ja Maria Theresia schon einen gewissen Klang und Namen hat. Ja, wie in Ungarn übrigens auch.
Wir werden dich ab sofort mit Frau Kaiser ansprechen.
Ja, da war mal diese K&K-Assoziation schon immer, wurde immer angemerkt, ja. So, ich bin aber waschechte Westfälin, geboren im Sauerland, in Balve im Sauerland und bin dort zur Schule gegangen in Arnsberg, habe dann in Münster Jura studiert und auch ein Semester BWL, habe in Bielefeld promoviert und bin dann zum RWE-Konzern gegangen und ja, war 30 Jahre in diesem Unternehmen. Heute würde man sagen, ach, Kaminkarriere, wird so ein bisschen skeptisch gucken, aber ich habe es nicht so empfunden, weil ich immer unterschiedliche Aufgaben gehabt habe und ja, natürlich war ich auch öfter mal auf dem Sprung, das Unternehmen zu wechseln. Vielleicht hätte ich das tun sollen, karrieretechnisch, aber jeder, wenn ich dann bei den Headhuntern irgendwie so im Interview war und von meinem Job berichtet haben, habe ich mehrfach den Rat gehört, Frau Thiel, bleiben Sie da, wo Sie sind. Sie reden so leidenschaftlich von Ihrer Aufgabe, dass Sie dort eigentlich sehr ja, gut aufgehoben sind. So, und deswegen habe ich eben 15 Jahre in der Zentrale M&A gemacht. Auch sehr spannend. Das war die Zeit, als es in Deutschland eine Wiedervereinigung gab, 1990. Da habe ich nämlich angefangen. Und dann haben wir in den neuen Bundesländern Gesellschaften gekauft. Die haben wir auseinandergenommen, also gedemerged und wieder fusioniert und als Aktiengesellschaften ausgerichtet. Die waren ja vorher Kombinate. Also das war eine hochspannende Zeit und ich war sehr viel unterwegs im Stadtwerke-Milieu, also in den deutschen Stadtwerken. Ich glaube, die Landschaft ist so ähnlich wie Österreich auch. Wir haben in Deutschland 900 Stadtwerke, ähnlich wird es in Österreich sein, also kommunale Unternehmen. Der RWE-Konzern hatte eine Beteiligung in Klagenfurt, hat er heute noch, die KELAG. Auch an der Akquisition war ich beteiligt. Also ihr seht schon, das war in den ersten 15 Jahren ein ganz breites Feld. Und dann wurde es eigentlich in der Zentrale, war mal wieder eine Umstrukturierung und mein Bereich wurde aufgeteilt. Und ich habe gedacht, also jetzt ist es wirklich genug. Jetzt musst du mal die Nase aus dem Dreck stecken und sagen, ich will was Operatives. So, und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war ja Juristin und ich wusste, dass eine CFO-Position frei war. Und dann habe ich auch da gesagt, da möchte ich hin in Ungarn. Und dann hat mein damaliger Vorgesetzter gesagt, ja, dann müssen Sie aber erstmal Buchhaltung lernen und so weiter. Ich sage, können wir heute mit anfangen. Ja, ich kann hier alles stehen und liegen lassen, weil ich war auch so jemand, der immer alles erledigt hat und sehr viel für die Vorstände, sehr vorstandsnah gearbeitet hat, weil ich habe den Aufsichtsrat betreut, der RWE-Tochtergesellschaft im Vertriebsbereich. Ja, und so kam das dann aber letztendlich, dass ich doch eine Finanzvorstandsstelle in Ungarn bekam und nach 5 Jahren mein Vorgänger mich dann empfohlen hat als CEO. Und so bin ich weitere 10 Jahre CEO in Ungarn gewesen. Aber dann hat der RWE-Konzern sich mal wieder irgendwie umstrukturiert und hat gemeint, er muss ein Cluster Osteuropa schaffen. Und da gab es dann so ein Cluster von Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, wo wir überall aktiv waren. Das war die RWE East und da habe ich mit den 3 Kollegen CEOs aus den Ländern zusammengearbeitet Und dann kam es mal wieder zu einer Umstrukturierung, wie das in so Konzernen ist. Und dann haben wir uns funktional aufgestellt. Und ich bin in dem Team von Hildegard Müller, die damals Konzernvorstand Innogy wurde, in der Downstream-Sparte des RWE-Konzerns, der zuständige Bereichsvorstand für die Netze Osteuropa geworden. Und das waren die Netze in Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. So, aber mein Haupt, das war immerhin Personalunion zu den gesamten Aufgaben in Ungarn, konnte ich natürlich nur schaffen, weil das Team dort in Budapest auch schon sehr eingespielt war mit mir und ich da sehr gute Leute hatte. Und ich bin dann gependelt zwischen Essen, Budapest, Warschau, Prag, Bratislava. Also das waren schon harte Zeiten und das war vor Corona noch und man kannte es nicht, online irgendetwas abzuwickeln. Man meinte immer, man müsste physisch dahin. Also das Leben wäre heute um einiges einfacher. Aber es hat mich ja nicht umgebracht, es hat mich nur stärker gemacht.
Was ich ja nur so als ganz kurze Seitennotiz super finde, ist zwar schön, dass du mich quasi auch in den Topf der Österreicher schmeißt und nach 20 Jahren bin ich das ja auch halb, aber letztendlich bin ich ja Wahlösterreicher und habe, wenn es um Geografiefragen geht, meistens ganz schlechte Karten, weil ich in dem Land halt nicht groß geworden bin. Aber jetzt erzählst du von Städten wie Arnsberg, Detmold, Werne und ich freue mich diebisch, dass der Peter keine Ahnung hat, wovon du sprichst und ich genau weiß, wo das alles ist.
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe mich sehr gefreut über Klagenfurt, Kelag. Der Österreicher-Bezug ist für uns Ösis ja immer sehr, sehr wichtig. Gell? Auch das Klischee mal kurz eingebracht, genau. Aber alright.
Wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten, der uns zusammengebracht hat, Sebastian, genau. Jaksch, ja. Also auch Österreicher, mit dem ich beim RWE-Konzern in dem Innovation-Bereich, das habe ich jetzt außen weggelassen, da war ich mal Leiterin eines Innovation-Fields Urban Solutions. Und deswegen sage ich, es war keine Kaminkarriere, weil es waren immer spannende neue Aufgaben, die irgendwie on top kamen. Und wenn man dann hier geschrien hat, ihr wisst ja, die Arbeit wandert dahin, wo sie gemacht wird, dann wurde man auch mit sehr vielen Projekten betraut.
Ja, und es gibt tatsächlich ein Projekt, was du gar nicht genannt hast, über das wir aber gerne mit dir reden möchten. Deine Karriere ist beeindruckend und jeder, der hier zuhört, besucht die Marie bitte auf LinkedIn. Sie hat nur die Hälfte von dem erzählt, was sie wirklich gemacht hat. Das füllt mehrere Seiten. Du hast ein Projekt und ich habe verstanden, dass es mehr als einfach nur ein Podcast, sondern dahinter steckt ein ganzes Konzept, eine Idee. Das nennt sich Female Success. Und das hat uns natürlich sehr neugierig gemacht, weil das neben dem Thema Osteuropa, wenn man dir folgt, wenn man dich reden hört, glaube ich auch eine zweite große Leidenschaft ist, Frauen in Führungspositionen. Erzähl uns was über Female Success. Was ist das?
Ja, gern. Also ich habe mich mein ganzes Berufsleben lang für die Vernetzung und Förderung von Frauen in der Wirtschaft eingesetzt. Und zwar hierarchieübergreifend, länderübergreifend, also international. Und Female Success mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Martina Rudi, die sowohl im VW-Konzern tätig war als auch im RWE-Konzern. Und da im RWE-Konzern sind wir zusammengekommen. Und sie ist aber mittlerweile auch im operativen Ruhestand, sag ich mal. Wir haben uns überlegt, dass wir aus unseren jahrelangen Erfahrungen in Unternehmen doch mal Empfehlungen zu einem Konzept verarbeiten, was Unternehmen tun können, um mehr Frauen in Führung und Verantwortung zu haben und auch zu halten. Zwei ganz wichtige Punkte. Und es wird sehr viel über Female Empowerment geschrieben, gemacht, getan. Und es wird immer gesagt den Frauen, ihr müsst so sein, ihr müsst dies tun, ihr müsst jenes tun. Aber ich glaube, dazu gehören immer zwei Seiten. Es gibt auch Unternehmen, die ganz viel tun können an der Stelle. Und natürlich indirekt haben wir dann auch dadurch in dem ganzen Konzept Empfehlungen an die Frauen. Also beispielsweise auch, du sagst, beeindruckendes LinkedIn-Profil. Ich sage immer, liebe Kollegin, das ist eure virtuelle Visitenkarte. Arbeitet daran. Gebt mal etwas, wirklich etwas Mühe da rein und etwas Energie, dass ihr das interessant aufbaut und ja, anständiges Foto. Als weiteres sagen wir dann immer, versucht mal in 2 bis 3 Minuten euch vorzustellen. Wenn es noch prägnanter geht, ist es besser. Also der sogenannte Elevator Pitch. Fasst mal zusammen. Was habt ihr getan? Wo arbeitet ihr gerade dran? Wenn ihr mal in die Situation kommt, und das kommt man ja ständig im Leben, euch irgendwo vorzustellen und einzubringen. Also das kommt indirekt natürlich dort auch vor. Und wir haben dieses Konzept. Und dann sind wir durch einen lieben Kollegen, Live Neugeboren, der den Podcast bei uns produziert, auf die Idee gekommen, auch dieses Ganze in einem Podcast darzustellen. Und wir haben erst Folgen gemacht, wir nennen das die sogenannten Solo-Folgen, wo live uns, Martina und mich, interviewt zu einzelnen Fragestellungen, die da zum Beispiel heißen, als Unternehmen, wir finden keine weiblichen Bewerberinnen, was können wir tun? Oder Frauen und Macht? Oder wie könnt ihr als Unternehmen einer weiblichen Führungskraft den Einstieg erleichtern? So erleichtern, dass sie nicht nach 3 Monaten sagt, also diesen Laden tue ich mir nicht an, ich gehe wieder, weil das ist der größte Worst Case für ein Unternehmen. So, und da hatten wir erst diese Solo-Folgen, die haben wir mittlerweile auch zu Artikeln verarbeitet. Manche Leute lesen ja lieber, als sie hören. So, und die sind alle auf unserer Webseite unter Blog femalesuccess.eu, da kann man die finden. Und dann sind wir dazu übergegangen, uns Gäste einzuladen, so wie ihr auch, nämlich Männer und Frauen. Ich muss zugeben, wir haben bisher mehr Frauen, aber wir kommen langsam dazu, auch Kollegen vermehrt dort als Gast zu haben. Und die haben wir erstmal aus unserem Umfeld gesucht. Also wir haben erst damit gestartet, dass wir nur Gäste hatten, die wir persönlich auch kannten. Und nun gehen wir mittlerweile dazu über, auch einige Personen des öffentlichen Lebens, sage ich jetzt mal, dort zu hören. Also ich hatte beispielsweise Uwe Tigges, der war im RWE-Vorstand, also Personalvorstand, und war dann auch eine Zeit lang CEO der Innogy, also der Vertriebssparte des RWE-Konzerns. Ich hatte gerade Hildegard Müller, meine ehemalige Chefin, heute Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie. Die hat mich dann wieder vernetzt mit Ariane Reinhardt, bis zum Sommer Vorstand bei Continental. Der Podcast kommt in Kürze, den haben wir gerade aufgenommen. Und übermorgen werde ich zum ersten Mal mit einem DAX-Mitglied, Vorstandsvorsitzenden, ich sage heute noch nicht wer, muss ja die Spannung hier halten, eine Aufnahme haben. So, also wir hangeln uns so langsam weiter. Wir haben jetzt 27 Folgen aufgenommen. Und ja, es macht Freude. Und ja, wir haben ja eine eigene LinkedIn-Seite, aber wir posten das auch immer auf den Seiten von Martina und mir. Und natürlich kann man zu sehr vielen LinkedIn-Artikeln auch Kommentare abgeben, die wiederum mit unseren Meinungen korrespondieren. Ja, und jetzt mögt ihr euch fragen, was hat mich dazu motiviert? Natürlich war es immer ein Thema während meines Berufslebens. Aber den letzten Kick dazu hat gegeben, also ich betreue ein Frauennetzwerk der Handelskammer in Budapest. Dort bin ich mit einigen Kolleginnen in einem Steering Committee. Das Netzwerk heißt Women at DUIHK. Und ich war 9 Jahre lang Vizepräsidentin der Handelskammer. Und jetzt arbeite ich an der Stelle halt noch weiter ehrenamtlich für die Kammer. Und wir hatten ein Mentoring-Programm. Und in diesem Programm hatte ich eine Mentee, die kam aus dem Audi-Konzern. Und die war auch in Ungarn. Audi ist ja sehr stark in Ungarn, in Győr vertreten. Und die hatte gerade eine Bereichsleitung in Győr übernommen. Und ich habe sie die ersten 100 Tage quasi in dem Mentoring-Programm, weil sie gerade diese neue Position hatte, begleitet. Das ist übrigens auch etwas, was Female Success anbietet, die individuelle Begleitung von Kolleginnen auf C-Level, wenn sie eine neue Position übernehmen. Es ist unglaublich wichtig, dass solche Kolleginnen eine Sparringspartnerin haben oder Partner, kann auch ein Mann sein, bei uns sind es eben Frauen, ja, für einen gewissen Zeitraum zu Beginn, weil sie natürlich total unter dem Brennglas stehen. Und ihr wisst alle, die ersten 100 Tage sind die entscheidendsten. Mhm. Das ist, gilt übrigens für Männer wie für Frauen. Nur bei Frauen wird noch mehr hingeguckt, ja. Und ein Unternehmen sollte da rein investieren, so einer Frau eine Begleitung zu geben, weil, stellt euch vor, wie gesagt, wenn sie dann in der Probezeit quasi sagt, nee, das mache ich hier nicht, wie groß ist der Schaden in der Branche, bei den Kunden, bei den Mitarbeitern? Und die beobachten das alle ganz genau, wenn so, also wenn eine Frau in einer exponierten Position dann eine Position übernimmt, ja. Mhm. So, und das war eben die Situation bei diesem Mentee, und die hat dann zu mir gesagt, Marie, du hast so viele Empfehlungen, du müsstest eigentlich ein Buch schreiben. Da habe ich erst gedacht, ja, Buch schreiben, wer liest heute noch Bücher, ja? Da kannst du ja ins Regal stellen, aber du musst das eigentlich anschaulicher machen. Und so ist diese Idee mit dem Podcast entstanden. Obwohl, vielleicht werden wir 2026 auch nochmal alle unsere Erkenntnisse, weil wir haben jetzt schon sehr, sehr viel aus diesen Unterhaltungen übernommen. Vielleicht werden wir das nochmal auch in ein Buch packen. Mhm. Mal gucken.
Mal gucken. Bin ich sehr gespannt. Und du sprichst von vielen Erkenntnissen, und das sind auch genau die Punkte, die uns interessieren. Und da würde ich auch wirklich ganz, ganz gern konkret fragen, beziehungsweise auch insofern ausholen. Ich muss mich ja outen als jemand, der Richtung Female Leadership offensichtlich sehr wenig Ahnung hat. Ich habe das eine oder andere Unternehmen selbst gegründet, meistens im Technikbereich, Automotive-Fokus, und ja, unsere Frauenquote im R&D-Bereich war immer sehr, sehr gering. Dafür hatten wir Frauen in HR, in Marketing, in der Verwaltung. Also wir haben eigentlich alle Klischees so erfüllt. Ich muss aber sagen, wir haben immer versucht, offen zu sein für Frauen, aber irgendwo haben wir so diese geringe Frauenquote in technischen Studien halt auch irgendwo übernommen. Ganz konkret, liebe Marie, was können denn wir als Unternehmer, und Thorsten und ich repräsentieren ja beide auch die weißen Männer über 40, über 50 bei dir, Thorsten, was können wir als Unternehmer denn tun, um da wirklich auch eine Veränderung herbeizuführen und Frauen in Führungsrollen zu bringen?
Also das Thema ist unglaublich komplex. Und ich erlebe sehr viele Kollegen, also wie euch beiden ja jetzt auch, die sehr offen für die ganze Thematik sind. Ja, also es ist nicht mehr so wie zu meinen Anfängen vor 30 Jahren, dass dann gesagt wurde, na ja, Frauen und so weiter, alles Gedöns, und sondern die männlichen, also die Kollegen sind sehr offen dafür. Aber oft fehlt es ihnen daran, es praktisch auf die Straße zu kriegen. Sie sagen dann oft zu mir, ja, wir wollen ja, aber was sollen wir denn tun? Und genau an der Stelle, sage ich mal, möchte ich ansetzen und ihnen mal Verständnis dafür beizubringen, woran es denn liegen kann. Und ich höre, natürlich gibt es viele, viele Beratungen in diesem Feld, aber ich habe neulich zum ersten Mal ein Argument gehört, auch wo uns ein Unternehmen holen möchte für eine Unterstützung, die auch ein sehr, sehr, also älter als euch, als ihr Management hat, auch rein männlich, und die aber sagten, ja, es könnte gut sein, dass euch als Kolleginnen, die schon einen wirklich nachweisbaren Konzernhintergrund haben und die im Grunde genommen so Senior schon sind, ja, dass man euch mehr zuhören würde. Also es ist ganz viel eine Frage des Verständnisses auf beiden Seiten, ne? Und ich bin der Überzeugung, dass wir das Thema nur voranbringen im Dialog miteinander, und dass jeder mal dazu kommt, okay, deswegen machen die das nicht, ja? Oder da ist der Bias oder da dran liegt es. Es bringt überhaupt nichts, immer nur draufzuhauen und an Pranger zu stellen. Klar, in Deutschland ist es an vielen Stellen vorangegangen durch die Quote. Aber die wird ja auch schon wieder rauf und runter zerrissen und kritisiert, selbst von Frauen selber, ja. Obwohl wir wären nie so weit, wir haben in Aufsichtsräten in Deutschland bei den Unternehmen, die der Quote unterfallen, mittlerweile 37% an weiblichen Mitgliedern im Aufsichtsrat. Bei Vorständen ist es irgendwo bei 19%. Also aber es ist nur eine geringe Zahl von Unternehmen, ich glaube nur so 100, die diesen Quotenvorgaben unterfallen. Alle anderen haben eine freiwillige Selbstverpflichtung. Und die führt zu gar nichts. So, und an der Stelle gibt es ja ganz, ganz viele Gründe, warum man das tun sollte. Ja, weil nachweislich ein Gremium, wo man verschiedene Sichtweisen einbringt, definitiv zu besseren Ergebnissen kommt. Aber das ist auch wieder sehr theoretisch. Dann gibt es aber ganz viele Konsumgüter, ja, wo die Kaufentscheidung von Frauen getroffen wird. Ja, da müssen die Unternehmen sich doch mal überlegen, wie beziehe ich die Meinung der Frauen ein? Die Autoentscheidungen werden in den Haushalten final durch Frauen getroffen, ja. Das ist ein sehr, also die Sinnhaftigkeit ist, glaube ich, da. Und wir sind auch nicht mit Female Success dabei, über die Sinnhaftigkeit zu diskutieren, weil die Lebenszeit möchte ich nicht mehr verplempern. Also ich möchte nur mit Leuten arbeiten, die das verstanden haben und denen wir helfen können, wie sie es praktisch auf die Straße kriegen. Also das ist so eine Maxime an der Stelle. Und ein ganz wesentliches Thema erstmal ist LinkedIn ein wunderbarer Spiegel dieser ganzen Aktivitäten. Zu meiner operativen Zeit gab es diese Plattform gar nicht oder sie war nicht so populär. Ich hätte jeden Tag, weiß ich nicht, 4 oder 5 Geschichten da erzählen können. Und ich habe auch erst damit angefangen, als ich aus dem operativen Berufsleben ausgeschieden bin. Und das habe ich in Corona-Zeiten erlebt. Und dann saß ich in Werne und habe gedacht, naja, also du musst doch irgendwie den Kontakt zu der Außenwelt halten. Und dann bin ich da angefangen und heute, 5 Jahre später, bin ich bei 17.000 Followern und verbringe mehr Zeit dort als mit der Tageszeitung. Also von daher, was kann ganz konkret getan werden, um ein Unternehmen für Frauen attraktiv zu machen? Ich sage immer, guckt euch eure Veröffentlichungen an. Damit meine ich Print wie online und wie Social Media. Aber guckt euch euren Geschäftsbericht an. Es gibt schon Unternehmen, die haben das perfekt drauf, ja. Also in meiner Branche habe ich immer gesagt, liebe Leute, wenn wir Frauen, und wir waren ja im technischen Bereich, Energieversorgung ist technischer Bereich, wenn wir Frauen ansprechen wollen, dürfen wir nicht Männer zeigen, die auf Strommasten klettern. Ja? Und gerade die Energiewirtschaft hat sich völlig gewandelt. Es gibt gar nicht mehr ausschließlich die technischen Felder, aber das muss man den Kolleginnen dann auch rüberbringen. Ja? Es gibt sehr viele digitale Berufsfelder und digitale Berufsfelder erfordern in der Regel Prozessveränderungen. Also man kann nur digitalisieren, wenn die Prozesse auch entsprechend passen. Und gerade in dem Sektor sind Frauen sehr gut. Die eben mit Empathie auch den letzten hartgesottenen Kollegen dazu bekommen, etwas anders zu machen, als das immer schon gemacht hat. Wie stelle ich mein Unternehmen so dar, dass es für Frauen attraktiv ist? Und da gibt es, wenn man das mal, das hat dann auch wieder viel mit Kommunikation zu tun, wenn man mal die Publikationen durchforstet, die die Unternehmen rausgeben, ihre LinkedIn-Posts anschaut. Ja, ich habe mir mittlerweile einen Spaß daraus gemacht, ziemlich harsch zu kommentieren, wenn da reine Männerriegen abgebildet sind und das soll dann die Führung der Zukunft. Wir haben uns neu aufgestellt, wir haben alles neu intern besetzt und das ist jetzt für die nächsten 5 Jahre unsere Zukunftsvision und dann siehst du da nur Mittelalter bis sehr ältere weiße Männer. Kann es nicht sein. So, und ich glaube gar nicht, dass das mit bösem Willen geschieht. Die Jungs meinen, sie haben das verdient. Aber sie sind sich nicht darüber bewusst, welche Wirkung das hat. Welche Wirkung so ein Bild hat. Also wir hatten vor kurzem in Deutschland einen Investitionsgipfel. Den hatte irgendeine Agentur mit dem Kanzleramt organisiert. Und dann waren 2 Kolleginnen, nämlich die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und die CEO von Commerzbank Bettina Orlopp. Ich kenne beide persönlich, total kompetente Frauen. Die standen aber wie 2 so Blumenvasen am rechts und links zwischen all den Jungs, ja. So ein Bild hätte überhaupt nicht produziert werden dürfen. Da muss man demjenigen, der das verantwortet hat, dem Kanzleramt, dem muss man mal irgendwie eine Abmahnung schicken oder sonst was. Sie haben keine Frauen, sie hatten Frauen eingeladen, die sind nicht gekommen. Ja, dann darf man solche Bilder nicht machen oder muss dafür sorgen, dass der Kreis eben so erweitert wird. Wen interessiert es, ob das dann alles nur CEO ist oder ja, kann auch eine CFO oder der HR-Vorständin da sein, ja? Das ist doch, es ist die Macht der Bilder.
Sind das so, also wir haben da im Vorgespräch auch drüber gesprochen und es gibt tatsächlich ganz viele spektakuläre Beispiele dafür und auch gerade aus der Technikbranche, wo es eben häufig noch die Realität ist, so wie Peter das beschrieben hat, dass das immer noch wahnsinnig männerlastig ist. Aber ist so eine Bildsprache, gehört das so zu den unbewussten Hürden, die Frauen vielleicht grundsätzlich davon abhalten können, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, überhaupt da reindrängen zu wollen oder was und was gibt es sonst für vielleicht klassische Vorurteile, denen du begegnet bist, auch gerade in technischen Branchen, die es vielleicht Frauen schwer machen oder die dem Unternehmen im Weg stehen, um Frauen besser ansprechen zu können? Denn ich erlebe durchaus Frauen, die interessiert sind, aber das sind nicht so wahnsinnig viele. Und ich erlebe auch viele Unternehmen, die, so wie du gesagt hast, grundsätzlich offen sind. Und trotzdem muss es ja etwas geben, was dazu führt, dass wir irgendwie noch nicht so richtig zusammenfinden.
Ja, das ist eine Frage des Matchings. Also es gibt Unternehmen, die Frauen fördern möchten und es gibt Frauen, die sich eignen würden, ja. Und wie kommen die zusammen? Also in dieser Folge, wir finden keine Bewerberin und wie geht's, kann's doch gehen, habe ich beispielsweise mal das Beispiel genommen, dass ich ja auch aus meiner RWE-Zeit mit einigen Kollegen noch befreundet bin, die auch heute Aufsichtsratsvorsitze in anderen Unternehmen haben. Und wenn dieser Aufsichtsrat eine Vorständin besetzen will, und das lässt sich dann auch übertragen, wenn ein Vorstand eine Bereichsleitung besetzen will, sollte man mal in seinem eigenen Netzwerk rumgucken, also mal das nicht alles nur dem Personalberater übergeben, sondern selbst mal rumüberlegen, wen habe ich denn in der letzten Zeit auf Konferenzen in meinem persönlichen Netzwerk als gute Kollegin gehabt oder gesehen oder beispielsweise Menschen wie mich ansprechen, die ich ein sehr großes Netzwerk unter Frauen habe. Wen würdest du denn empfehlen? Und Martina und ich haben solche Listen schon mal zusammengestellt, ja. Wen würdest du empfehlen? Wen können wir ansprechen? Dann kann das immer noch übergeben werden an einen Personalberater, aber überhaupt etwas in die Pipeline reinzukippen. Ich glaube, das ist eine höchstpersönliche Führungsaufgabe des Managements. Und natürlich eine konsequente Nachfolgeplanung ist auch eine höchstpersönliche Führungsaufgabe. Und wenn man da mal Energie reinsteckt, ja, dann findet man. Und man sollte ja vielleicht auch mal überlegen, in den technischen Berufen, es müssen ja nicht immer die ganz genau passenden Ausbildungen sein für eine Führungsposition, ja. Ich hatte ein Beispiel in Budapest. Es gibt bei einem Energieversorger Netzregionen. Das ist dann so die Ebene unter der Geschäftsführung, die operative Netzregionsführung. Ein Bereich mit 300, 400 Mitarbeitern in der Regel so zugeschnitten, ja. Und wir hatten einen Neuzuschnitt dieser Regionen und haben aus einer großen Netzregion zwei kleinere gemacht. Und dann ging aus der kleineren, aus Anlass auch des Ruhestands des bisherigen Leiter, und dann habe ich gesagt, als CEO damals schon, so, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir eine Frau suchen. Und wir finden eine Frau, die diese Netzregion übernimmt. Also das ist, da führst du Elektroingenieure, die wirklich das, die Blue-Color-Worker, die wirklich das, die Arbeiten im Netz machen, ja. Und dann mein HR-Leiter kam in bestimmten Abständen zu mir und sagte, du Marie, es gibt keine, wir finden keine. Ich sage, ihr sucht jetzt so lange, bis ihr eine findet. Also das ist dann auch die Hartnäckigkeit des Chefs. Und wen haben wir gefunden? Ja, eine etwas fachfremde Frau, die war Geschäftsführerin einer Facility Management Company, einer etwas kleineren. Die haben wir dort eingesetzt und ich war vor kurzem nochmal in einer Diskussion in Budapest und sie ist immer noch in der Funktion, ja. Also sie hat also erfolgreich das geschafft. Und ich habe dann damals dem Herrn, der in den Ruhestand ging, die Aufgabe übertragen, diese Kollegin bitte einzuführen. Also nicht im Sinne wirklich einarbeiten, aber seine Kompetenz auf sie zu übertragen, also seine Anerkennung unter den Kollegen auf sie zu übertragen. So, und das hat auch prima geklappt. Also man muss so ein bisschen mal ein bisschen um die Ecke denken, nicht immer nur den ganz genau passenden suchen. Und wie gesagt, heute hat Energiewirtschaft ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Und da entstehen ganz neue Berufsbilder, die sind dann genauso in dem technischen Brit, aber wo Frauen sehr, sehr geeignet sind für und wo sich auch Frauen sehr viele interessieren. Ja, das muss man sehr offensiv nach vorne verkaufen. Und es steht und fällt. Es steht und fällt mit dem Willen des Chefs. Also der Fisch stinkt immer vom Kopf.
Ja, das finde ich, das hast du vorhin gesagt, finde ich eine der wichtigsten Aussagen überhaupt. Wenn man Diversität im Unternehmen will, dann ist das eine absolut oberste Managementaufgabe. Und vielleicht sind technisch getriebene Unternehmen häufig ein bisschen zu emotionslos aus dem Glauben heraus. Naja, eigentlich ist es mir im positiven Sinne egal. Also Frau wie Mann ist mir beides gleich. Hauptsache, ich habe einfach eine gute Person da. Aber das kann natürlich genau dazu führen, dass man eben Diversität nicht aktiv gestaltet.
Ja, aber diese Diversität ist ja auch etwas, was wir nicht machen, weil wir liebe Menschen sind, sondern weil es ein ganz klares Mittel zum Erfolg ist. Und da möchte ich jetzt noch einmal kommen auf die Frauenquote, die du erwähnt hast, Maria, und auch gesagt, ohne Frauenquote funktioniert es auch nicht. Gleichberechtigung, ja klar, sind wir uns einig, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein müssen. Aber mein Punkt ist ja wirklich, Diversität als Mittel zum Erfolg muss ja für mich als Unternehmer bedeuten, ich möchte ja im Führungskreis möglichst viele unterschiedliche Meinungen haben, möglichst unterschiedliche Herangehensweisen. Ich möchte über die offen diskutieren können, aber dann dennoch mich auf eine Lösung einigen und mich zu der dann auch committen. Ein Führungskreis, in dem wir uns eh alle einig sind, funktioniert nicht. Ja? Und genau diese Diversität kann ich natürlich erreichen über unterschiedliches Alter, unterschiedliche Herkunft, Kultur und natürlich auch Branchenerfahrung. Ja, und das Geschlecht spielt da natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und wiederum, das ist für mich ein Leadership-Ansatz und der der macht Sinn, weil er erfolgsorientiert ist, sonst funktioniert es nicht.
Ja, und man muss den Kollegen in einer Führung, egal ob Vorstand oder Geschäftsführung, klar machen, das ist eine essentielle Führungsaufgabe. Und aus meiner Erfahrung kommt es ja auch in so einem gemischten Team zu einem ganz anderen, zu einer ganz anderen Kultur. Also da darf eben auch nicht nur eine Frau in einem Gremium sein, sondern es müssen schon mehrere sein. Also die kritische Grenze sagt man immer so bei 25%, wo aber die ganzen Diskussionen schon einen ganz anderen Touch kriegen. Das ist ganz komisch, ja. Die Witze sind nicht mehr so derbe. Nichtsdestotrotz ist es eine heitere Atmosphäre, so habe ich es zumindest immer erlebt, ja. Und das ist, wenn wir über Führung reden, ja auch ein ganz essentielles Thema. Ich muss eine Atmosphäre schaffen, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen. Ansonsten ist meine Abwesenheitsrate und meine Krankheitsrate viel zu hoch. Ich muss gesunde Mitarbeiter haben und möglichst solche, die gerne zur Arbeit kommen. Also da dreht sich ja das alles wieder, ja. So, aber wir sind ja als Female Success jetzt weniger eine Diversity-Beratung, ja, sondern wir haben uns fokussiert auf diesen einen Punkt. Was können wir tun? Was können Unternehmen tun, mehr Frauen in Führung zu bekommen und zu halten? Und indirekt, was empfehlen wir den Frauen? Die haben auch manchmal Vorstellungen, ja. Also ich muss euch beiden nicht erzählen, das Wirtschaftsleben ist eben kein Ponyhof. Ja, und da sind auch manche Vorstellungen, die etwas abstrus sind, ja. Und es muss nicht jede Frau eine Führungsposition anstreben. Das ist ja auch, macht ja auch nicht jeder Mann. Aber diejenigen, die sie anstreben, müssen auch mal überlegen, also nicht nur das Unternehmen muss mich jetzt dahin befördern, ich habe den Anspruch darauf, sondern vielleicht sollte man mal da ansetzen, was kann ich bringen für das Unternehmen, dass es so spannend bin, dass sie mich da hinbringen. Mhm. Ja, und dann wird ja heute sehr viel in sozialen Medien darüber diskutiert. Das war der Fall unserer Bahnchefin, also Evelyn Paller. Ja, also wenn dann die Chose richtig im Dreck sitzt, dann wird eine Frau gerufen. Ja, ist doch wunderbar. Also wann kriegst du denn eine Chance zu beweisen? Also ich wünsche der Kollegin alles Glück der Welt und es ist vielleicht eine Riesenaufgabe, aber es gibt solche Dinge ja auch in kleineren im Unternehmen, ja. Wann kriegst du denn als Führungskraft die Chance zu beweisen, dass du es richtig drauf hast?
Es gibt ja mittlerweile in Österreich, sicher in Deutschland auch die Fuck-Up-Nights, wo sich Unternehmer hinstellen und richtig über Fails sprechen. Gibt es irgendeine spannende, kurze Story, die du da mit uns teilen kannst, Marie?
Also es ist eigentlich jetzt keine einzelne Story, sondern ich habe viel zu spät in meinem Lebenslauf entschieden, dass ich ins operative Geschäft möchte. Ich habe immer gedacht, da ich so im Konzern so vorstandsnah gearbeitet hat und die Jungs immer gesagt haben, ach, wie toll machen Sie das, Frau Thiel und so weiter. Ich habe mich zu lange von diesem Globhudelei einseifen lassen und habe da weiter in Essen in der Konzernzentrale gesessen. Ich hätte viel früher ins operative Leben rausgehen müssen. Weil, und das ist auch eine Empfehlung, die ich all den Kolleginnen gebe, die im HR, im Marketing, wo sonst sitzen, das sind alles tolle Jobs und sind mit Sicherheit kompetente Kolleginnen, aber Leute, überlegt, guckt, wo ihr hinwollt, ins operative Leben. Das ist natürlich etwas rauer, aber ihr braucht etwas mit richtiger P&L-Verantwortung. Und das ist dann der Einstieg zum Aufstieg. Und das habe ich erst mit 46 gemacht. Das war viel zu spät. Das ist so
Es ist kaum zu glauben, ich erlebe dich ja als, als total anpackend, also dass, dass du da spät den Weg eingeschlagen bist, ist eigentlich kaum zu glauben. Vielen Unternehmen ist, glaube ich, ganz viel Marie-Therese Thiel verloren gegangen dadurch. Ich glaube, du hättest da viel bewegen können. Nicht, dass du in deiner Zeit im Konzern, jetzt Konzernzentrale, nichts bewegt hättest, aber ich glaube, im Operativen bist du schon gut aufgehoben gewesen.
Ja, und ich habe aber immer gedacht, in der Konzernzentrale, ich habe den schönsten Job der Welt und wollte den nicht verlassen. Bis es dann mich so geärgert hat. Ja, und,
ja, wahnsinnig spannend. Ich fürchte, wir werden dich nochmal einladen müssen, um über noch viele Seitenstränge zu reden. Aber um das nicht zu lang heute zu werden zu lassen, möchten wir dir auch noch die Gelegenheit geben, mal rückblickend uns mitzuteilen, worauf bist du richtig stolz? Also du hast gerade gesagt, okay, das war eine Entscheidung, die hast du vielleicht zu spät getroffen. Gibt es was in deinem Leben, wo du sagst, hey, das habe ich richtig, richtig gut gemacht? Was ist dein biggest Success? Du hattest viele.
Aber dass ich dieses Unternehmen, die Budapester Stromversorgung und die Versorgung in Nordostungarn, das waren immerhin zusammen 3 Millionen Kunden, oder 2 Millionen waren, 2 Millionen Kunden, dass ich die trotz diesem schwierigen regulatorischen Umfeld durch mehrere, über 10 Jahre sehr gut geführt habe, so dass sie ertragsreich blieb und ich daneben ein sehr gutes Verhältnis zu der ausführenden Administration entwickelt habe. Ohne, dass ich mich da angebiedert habe, aber die sind mir auch auf Augenhöhe begegnet und die wussten, die konnten sich auch auf mich verlassen. Wenn die Marie in Budapest was gesagt hat, dann ist das auch umgesetzt worden. Und darauf meine ich, kann man zu Recht stolz sein. Und das so da durchzuführen und dass die Mitarbeiter mir so vertraut haben und so ich so freundschaftliche Beziehungen, Arbeitsbeziehungen dort entwickelt habe, darauf bin ich stolz. Und wenn ich heute nach Budapest komme, kennen mich immer noch alle. Dank LinkedIn.
Ja. Wunderbar, super. Ja, cool. Liebe Marie, vielen, vielen Dank. Das war heute ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Danke für die Einführung hinsichtlich Female Success, Female Leadership. Ich hab etliches mitnehmen können. Wir könnten jetzt wahrscheinlich nur eine Stunde weitersprechen, aber ja, ich glaube, es passt für heute. Vielen Dank von meiner Seite, hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, danke, dass ich die Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen. Und es gibt ja ständig neue Folgen. Man kann meinem Kanal folgen und jeder kriegt von mir eine persönliche Nachricht. Also ich freue mich auf viele neue Kontakte. Ganz herzlichen Dank.
Danke, dass du da warst. Viele Grüße nach Westfalen.
Tschüss.